Ein 11-jähriges Mädchen, Lara Eipolz, ist gestern Abend auf dem Nachhauseweg von einer Freundin verschwunden. Manfred Rist hielt sich nicht mit langen Vorreden auf. Er hatte seine Leute im Besprechungsraum versammelt, knapp eine halbe Stunde, nachdem die Nachricht von dem vermissten Kind bei ihm eingegangen war. Das K11 ist zurzeit aufgrund einiger Krankheitsfälle unterbesetzt. Wir arbeiten mit den Kollegen zusammen. Er suchte Blickkontakt zu jedem Einzelnen von ihnen. Die Eltern haben gestern eine Stunde nach dem Ausbleiben ihres Kindes das zuständige Polizeirevier informiert. Wenn es sich um eine Entführung handelt, bleibt nicht viel Zeit. Was ist bisher unternommen worden? Pia war als Letzte in den Besprechungsraum gekommen. Ihr Kollege Heinz Broders hatte sie angerufen, als sie auf dem Weg vom Kindergarten zum Supermarkt gewesen war. Der Wocheneinkauf musste warten. Wenn Gefahr für Leib und Leben bestand, war es bei der Polizei irrelevant, ob einer der Mitarbeiter zufällig dienstfrei hatte oder nicht. Da es sich um ein 11-jähriges Kind handelt, das seinen gewohnten Lebenskreis verlassen hat, haben die Kollegen vor Ort gestern sofort reagiert. Es gab unter anderem schon eine erste Suchaktion in der näheren Umgebung sowie die üblichen Maßnahmen wie die Nachfrage bei Freunden und Verwandten des Kindes. Ohne Erfolg. Von Lara Eipolz fehlt auch jetzt, 15 Stunden nach ihrem Verschwinden, jede Spur. Polizeihauptmeister Roland Maurer ist unser Ansprechpartner vor Ort, sagte Rist. Er hat gestern die erste Suchaktion geleitet. Unter anderem die Durchsuchung des Gebietes zwischen dem Elternhaus und dem Ort, an dem das Kind zuletzt gesehen wurde. Die Eltern des Mädchens haben einen landwirtschaftlichen Betrieb. Das ist ein weites Feld zum Suchen. Viele gefährliche Ecken für Kinder.
Wo wohnen Laras Eltern?
Sophie und Thomas Eipolz wohnen in Grotenhagen. Das ist ein Dorf in Ostholstein, wenige Kilometer von der Ostsee entfernt. In Wagau, einem direkten Nachbarort von Grotenhagen, wurde das Mädchen gestern Abend um kurz vor 18 Uhr zuletzt gesehen.
Rist teilte seine Leute ein. Pia wusste, dass er keine Schwierigkeiten haben würde, seine Mitarbeiter zu motivieren. Wenn es sein musste, würden sie alle rund um die Uhr arbeiten. Die ersten Stunden nach Verschwinden eines Kindes waren die wichtigsten. Da war die Chance, insbesondere ein entführtes Kind lebend zu finden, am größten. Der Hof der Eipolz war ein großes, gepflegtes Anwesen. Mit dem blühenden Bauerngarten und der an das Wohnhaus angrenzenden Spielwiese sah es aus wie das Paradies auf Erden. Für die Bewohner tat sich sicherlich gerade eine Art Hölle auf. Die Hölle der Angst um ihr verschwundenes Kind. Pia und ihr Kollege Michael Gerlach sahen einander kurz an, wie um sich vor dem Gefühlschaos, das sie im Inneren des Hauses aller Voraussicht nach erwartete, zu wappnen. Auf der Fahrt nach Grotenhagen hatte Pia sich gefragt, warum Rist Michael Gerlach und sie zusammen eingeteilt hatte. Normalerweise waren Broders und sie ein Team. Sie konnte gut mit Gerlach zusammenarbeiten, das war kein Problem. Trotzdem hätte sie erwartet, dass Rist in dieser schwierigen Situation, in der so viel auf dem Spiel stand, auf altbewährte Teams zurückgreifen würde. Sie gingen hintereinander unter einem Rosenbogen hindurch und zwischen blühenden Hortensien auf den Hauseingang zu. Pia klingelte. Eine rundliche Frau öffnete ihnen die Tür. Sie stellte sich als Agatha Eipolz vor, Thomas Eipolz Mutter und damit die Großmutter des verschwundenen Mädchens.
»Da sind Sie ja«,
sagte sie nach der Begrüßung und schien dabei den Zusatz endlich zu unterdrücken.
»Sophie, meiner Schwiegertochter geht es sehr schlecht. Der Arzt hat ihr etwas zur Beruhigung gegeben, das sie schlicht umgehauen hat. Aber mein Sohn Thomas will bestimmt sofort mit Ihnen reden.«
Sie setzten sich an den Küchentisch. Agatha Eipolz stellte ungefragt Kaffeetassen, Milch und Zucker bereit. Sie setzte Kaffee auf, doch niemand beachtete es weiter. Während Thomas Eipolz sichtlich um Fassung rang, schilderte er ihnen, was sich am gestrigen Tag zugetragen hatte und was sie unternommen hatten, nachdem Lara nicht wie erwartet nach Hause gekommen war.
»Ich begreife es nicht«, sagte er abschließend. »Bitte, finden Sie meine Tochter. Ihr darf nichts zustoßen.«
Seine Mutter stellte eine Thermoskanne auf den Tisch und zog sich einen Stuhl heran.
»Danke, Mutti.«
Das war eine Entlassung. Agatha Eipolz verließ widerstrebend den Raum. Die Tür ließ sie jedoch nur angelehnt, wie Pia bemerkte. Vermutlich lauschte sie. Sie ließen sich von Thomas Eipolz Laras Tagesablauf schildern und die Telefonnummern und Adressen ihrer Freunde und Bekannten geben. Sie fragten nach Problemen in der Schule, in der Familie oder im sonstigen persönlichen Umfeld des Mädchens.
»Lara ist recht gut in der Schule und sie hat viele Freundinnen. Probleme in der Familie gibt es auch keine.«
Sie erfuhren, dass Lara viel Zeit beim Balletttraining verbrachte. Dreimal in der Woche nahm sie Unterricht in einer Ballettschule im Ort, die einer Lucy Warnke gehörte. Lara träumte angeblich von einer Karriere als Ballerina. »Das ist natürlich Blödsinn«, sagte der Vater. »Das würden wir nicht erlauben. Lucy, die Lehrerin, setzt den Mädchen Flausen in den Kopf. Von wegen prima Ballerina und Ballettinternat in Hamburg und so. Aber unsere Lara ist so schlau, die soll was Vernünftiges lernen.« »Hat Lara das anders gesehen? Gab es deswegen mal Meinungsverschiedenheiten?« »Meinen Sie...« »Nein. Lara möchte zwar dort vortanzen, aber sie hat gesagt, dass sie zu Hause wohnen bleiben will, selbst wenn sie entdeckt werden sollte. Sie hängt an ihrer Familie, besonders an ihrem kleinen Bruder Mats.« »Warum dann vortanzen?« er schnaubte. »Die Tochter unseres Nachbarn, Cecilia, ist wahnsinnig ehrgeizig. Oder vielleicht ist es auch die Mutter, die die Tochter antreibt, egal. Jedenfalls misst Cecilia sich dauernd mit unserer Lara und versucht, sie zu übertrumpfen. Deshalb will Lara auch an dem Vortanzen teilnehmen.« »Sind die Mädchen zusammen in der Ballettschule?« fragte Gerlach. »Leider ja. Und Lucy stachelt die beiden auch noch gegeneinander auf.« Das klang zumindest nach einem Ansatzpunkt. Pia notierte sich Namen und Adresse der Familie. »Ich will, dass Sie alles unternehmen, was irgend möglich ist«, sagte Eipolz unvermittelt. »Sie müssen sie finden!« »Die Fahndung nach Lara läuft auf Hochtouren. Gerade bereiten wir eine groß angelegte Suchaktion vor, an der über 200 Mann beteiligt sein werden. Polizei, Feuerwehr, technisches Hilfswerk. Wir setzen auch besondere Suchhunde, sogenannte Mantrailer, ein. Hubschrauber mit Wärmebildkameras, Polizei...« Gerlach stockte. Pia wusste, dass er zögerte, die Polizeitaucher zu erwähnen, die in den Gewässern zum Einsatz kommen würden. Der Einsatz von Tauchern implizierte, dass sie nicht nur nach einer lebenden Lara Eipold suchten, sondern unter Umständen schon nach einer toten. »Ach, wir brauchen noch eine Geruchsprobe von Lara für die Hunde«, sagte Pia, bevor er die Gedanken weiter ausführen konnte. »Und ein aktuelles Foto.« »Ich habe schon eins rausgesucht. Ein Bild von Lara aus diesem Sommer.« Erreichte Pia das Porträtfoto eines Mädchens mit schmalem, sommersprossigem Gesicht, das verlegen in die Kamera lächelte.